Herzlich willkommen beim Podcast von Immanuel Grauer. Wir hoffen, du hast eine gute Begegnung mit Inputs rund um den christlichen Glauben. Denn hier geht es um Jesus.
Interessant war die aufklärerische Wende, die wir hier gesehen haben, Goethe. Ne? Goethe hast zitiert, richtig? Er hat im Prinzip das, oder die Aufklärung an sich, hat das Toleranzverständnis verändert, bis heute. In der früheren Auffassung war Toleranz tatsächlich einfach nur Duldung. Ich weiß, was ich glaube, ich weiß, was du glaubst, und es ist okay, jeder kann glauben, was er möchte, deswegen muss ich aber das nicht richtig finden, was du glaubst, sondern ich kann das auch für falsch halten, aber ich dulde es, dass du es glaubst. Und Goethe und mit ihm die Aufklärung hat begonnen, dieses Verständnis zu verändern. Dahingehend, dass sie heute sagen, Toleranz im Sinne der Duldung ist zu wenig. Es muss Toleranz im Sinne der Akzeptanz sein. Das heißt, wenn ein anderer anders glaubt, muss ich das akzeptieren, dass das für ihn richtig ist, dass es okay ist, dass der Glaube nicht falsch ist. Und damit haben wir eine große Umdeutung. Und das durchzieht unsere ganze Gesellschaft, unser ganzes Leben. Und ihr merkt es in allen Lebensbereichen, die in unserer Gesellschaft diskutiert werden, egal ob es Sexualmoral geht oder egal was, das durchzieht alles. Diese Haltung, ich darf nichts in Frage stellen. Ich darf nicht sagen, das ist falsch, sondern ich muss akzeptieren. Es gab einen Pfarrer im letzten Jahrhundert hier von Berghausen, Kurt Koch hieß er. Mein Dozent hat immer Grusel kurz zu ihm gesagt, weil er so viele Bücher über Okkultismus und Zauberei und Satanismus geschrieben hat. Er war auf der ganzen Welt unterwegs und hat, ich glaube, etwa 80 Bücher verfasst. Die meisten Bücher über Erweckungsbewegungen, aber eben auch in der Auseinandersetzung auf allen Kontinenten mit okkulten Phänomenen, mit satanistischen Phänomenen. Und er hat gesagt, auch in Deutschland war er unterwegs, hat gepredigt und er hat gesagt, da wo am meisten Zauberei und all diese okkulten Phänomene ihm vorgekommen sind in der Seelsorge, war in Redlinger. Redlinger, da komme ich her. Ja? Also in der Nähe. Mitten im Herzen von Schwaben. Jetzt könnt ihr natürlich als Badener drüber lachen. Er war ja auch Badener, vielleicht hat er auch so einen Seitenhieb oder so, weiß ja nicht, was da alles mitspielt. Aber auf jeden Fall, Schwaben, also Württemberg bis Sachsen hoch, gilt ja als Bibelbelt Deutschlands sozusagen, als der Bibelgürtel Deutschlands, so ungefähr wie der Süden von USA. Und interessanterweise kam oder kommt bis heute in dieser so fromm geprägten Gegend unheimlich viel okkulte und spiritistische Sachen vor. Ich sag mal nur, es ist üblich, dass man pendelt, Wünschelruten, dass man nach Wasseradern guckt, auf denen man nicht schlafen darf, dass man sich zum Heilpraktiker geht und unter diesem Deckmantel Heilpraktiker verbirgt sich aller möglicher Schmuh und Zeug bis hin zu okkulten Freaks. Diese Vermischung, diese Unterscheidung zwischen weißer Magie und schwarzer Magie, ihr kennt es vielleicht, all dieser Scheiß, der kommt auch gerade bei frommen Leuten vor. Gerade auch bei frommen Leuten und sagen, oh, das muss man differenzieren und darf man nicht so verurteilen, nicht so schwarz-weiß und so. Heute geht es in diesem Bibeltext um Schwarz-Weiß. Um Schwarz-Weiß. Es wird gerade diskutiert in der Missiologie darüber, ob Moslems, die Christen werden, also Moslems, die an Jesus glauben, auch Christen werden müssen. Oder ob Moslems, die an Jesus glauben, nicht auch Moslems bleiben können. Und es gibt Leute in der Missiologie, die das vertreten und sagen, ein Moslem, der an Jesus glaubt, kann Moslem bleiben. Und er kann einfach ein jesusgläubiger Moslem sein. Und dann gibt es Missionare auf dem Feld, die bekämpfen das vehement, die sagen, seid ihr bescheuert. So eine Diskussion könnt ihr nur in Europa an den Universitäten führen. Denn in der Wirklichkeit muss eine Trennung stattfinden von der anderen Religion, von der Religion des Islams, um zu Jesus ganz zu gehören. Klar, es kann eine Phase sein, bis man dahin kommt und bis man den Mut hat, weil es kann ja den Tod nach sich ziehen und so. Aber an Jesus glauben und Moslem bleiben ist per se nicht möglich. Wir sprechen in Europa, vor allem in Deutschland, von der sogenannten abrahamitischen Ökumene und meinen, alle theokratischen oder alle theozentrischen oder wie sagt man, die an einen Gott glauben, Tobi? Monotheistische Religion. Tobi, das wäre dein Part gewesen. Alle monotheistischen Religionen glauben doch im Prinzip an einen Gott. Wir haben ja ein paar Theologiestudenten, hätte ich das auch sagen können. Gell? Also monotheistisch. Also der Islam, Judentum, Christentum, wir glauben doch alle an einen Gott. Und dann können wir doch auch alles gleich zusammenschmeißen. Und es wird da sehr daran gearbeitet. Am Bodensee gibt es so einen Schloss des einen oder sowas in Berlin planen sie ein Haus des einen und so. Der Bischof von der Evangelischen Kirche in Bayern wird Vorsitzender des Islamischen Zentrums in München und so. Das ist alles so Vermischung, ne? Jesus schreibt hier an die Gemeinde in Pergamon genau über diese Dinge, denn auch bei ihnen kam das vor. Diese Gefahr, faule Kompromisse einzugehen und alles nicht mehr so eng zu sehen. Man muss es doch ein bisschen lockerer sehen, man kann doch nicht so und ja. Die Gemeinde in Pergamon, heute Bergama hier oben, oberhalb von Izmir, da gibt es heute fast keine Christen mehr. Es gibt eine kleine griechisch-orthodoxe Kirche noch, die auch ab und zu mal was abkriegt, aber das meiste ist durch den Islam eben ausgelöscht worden, vertrieben worden, getötet worden oder eben einfach verdrängt worden. Wir hatten in der Auslegungsreise hier unten mit Ephesus begonnen, waren letzte Woche dann bei Izmir, das heutige Izmir, damals Smyrna, gehen heute nach Bergama in Pergamon, das ist alles östliche Teil von der Türkei, und nächstes Mal werden wir nach Thyatira wandern und so die Gemeinden in der heutigen Osttürkei, da kann man gut und billig Urlaub machen übrigens, mal uns anzuschauen, was ihre Schwierigkeiten waren. Wie gesagt, heute gibt es kaum noch dort christliche Gemeinden. Und wenn, müssen sie sich im Untergrund versammeln oder sind großen Repressionen ausgeliefert. Und auch in dieser Zeit, in der heutigen Zeit gilt für diese Gemeinden dort, wie offensiv kann ich eigentlich Christ sein, wenn ich an Jesus glaube? Oder wie gefährlich ist es, welchen Preis muss ich bezahlen? Ich erinnere nur an die Morde von Malatia 2006, wo drei Pastoren, einer davon ein Deutscher hier aus der Nähe, der an der Uni studiert hat, wo der Tobi gerade studiert, die dort getötet wurden mit, ich weiß nicht, 18 Messerstiche pro Person oder so. Ja, das passiert heute. Und an diese Gemeinde schreibt nun der Apostel Johannes im Auftrag von Jesus. Offenbarung 2, Vers 12 bis 17. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr sie aufschlagen. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Pergamon. Also wir haben das letzte Mal ja schon gehabt mit dem Engel. Der Engel heißt einfach der Vorsteher vermutlich. Der, dem das scharfe, beidseitig geschliffene Schwert zur Verfügung steht, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, dass dort, wo du wohnst, der Thron des Satans steht. Und trotzdem hältst du ein Bekenntnis zu mir fest. Du hast deinen Glauben an mich nicht verleugnet, auch damals nicht, als in eurer Stadt dieser Hochburg des Satans mein treuer Zeuge Antipas getötet wurde. Doch einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Bileams. Bileam hatte Balak den Rat gegeben, die Israeliten zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit zu verführen und sie dadurch zu Fall zu bringen. Auch bei dir gibt es Leute wie Bileam, es sind die Anhänger der Lehre der Nikolaiten. Darum sage ich dir, kehr um. Wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht zögern, mich gegen dich zu wenden und mit dem Schwert, das aus meinem Mund kommt, gegen diese Leute Krieg zu führen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, in den ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Kein ganz leichter Text, voll mit Metaphern und Anspielungen. Und man muss eigentlich total viel kennen von der Bibel, um ihn überhaupt richtig einordnen zu können. Wir möchten versuchen, ihn mal irgendwie fruchtbar machen für unseren Alltag. Man muss ehrlich sagen, eigentlich ist es kein Bibeltext für euch. Allenfalls vielleicht für Joel und Desmond, die jetzt da hinten sitzen aus Nigeria. Denn sie wissen, was Verfolgung bedeutet. Wir haben doch gar keine Ahnung. Oder habt ihr Ahnung von Verfolgung? Wisst ihr, wie es ist, wenn man Angst hat um sein Leben, wenn man an Jesus glaubt? Und was für einen Druck das auf einen ausübt? Die Gemeinde in Pergamon, für die war das normal. Sie standen unter diesem Druck, diesem Gegenwind, Gott treu zu sein. Ich habe in der vorigen Woche einen Christ aus Pakistan kennengelernt. Der kam aus einer Kirche in Peshawar. Und falls ihr Zeitungleser seid, wisst ihr, in dieser Kirche war 2013 der größte Bombenanschlag in der Geschichte Pakistans. 200 Menschen sind nach dem Gottesdienst, ich glaube, es waren 600 im Gottesdienst, und 200 davon sind getötet oder verletzt worden in einem Bombenanschlag. Und dieser Mann, den ich da kennengelernt habe, war mit seinem muslimischen Freund da, der kam aus dieser Kirche. Der weiß, was es heißt, Gott treu zu sein. Wenn nur 2-4% in der Gesellschaft Christen sind und die permanent unter Druck gesetzt werden, irgendwie Kompromisse einzugehen, ihren Glauben nicht zur Angst zu nehmen oder am besten überzutreten zum Islam. Und dennoch glaube ich, dass der Bibeltext uns auch viel zu sagen hat, denn wir haben hier in Deutschland eine ganz andere Art von Verfolgung. Sie ist eigentlich eine geistige, eine innere Verfolgung, ein innerer Druck. Er heißt Bequemlichkeit, oder Supertoleranz eben. All diese Dinge, die unsere Gemeinden, finde ich, und unsere Kirchen in Deutschland auffressen von innen. Auf einmal ist alles möglich, anything goes. Und das macht uns kaputt. Ein erster Gedanke in diesem Bibeltext. Gott freut sich über deine Treue. Noch einmal die zwei ersten Verse, Vers 12 und 13 aus Kapitel 2. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Pergamon. Der, dem das scharfe, beidseitig geschliffene Schwert zur Verfügung steht, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, dass dort, wo du wohnst, der Thron des Satans steht. Und trotzdem hältst du am Bekenntnis zu mir fest. Und du hast deinen Glauben an mich nicht verleugnet, auch damals nicht, als in eurer Stadt dieser Hochburg des Satans mein treuer Zeuge Antipas getötet wurde. Menschen, die in der Verfolgung leben, Menschen, die permanent unter Druck gesetzt werden, die fühlen sich sehr oft machtlos. Die sagen, ich kann gar nichts machen. Meine Familie und im Norden von Nigeria zum Beispiel sind, ich weiß nicht, 270 christliche Studentinnen entführt worden, die jetzt als Sexsklavinnen für irgendwelche Islamisten dienen. Die können nichts machen, die fühlen sich machtlos. Was sollen wir tun? Deswegen beginnt Jesus diesen Bibeltext mit dieser Aussage. Ich bin der, der das scharfe, beidseitig geschliffene Schwert zur Verfügung stehen hat. Das heißt, ich habe die Macht. Auch wenn ich nicht immer eingreife, auch wenn ich nicht immer so handle, wie ihr es gerne hättet. Ich habe die Macht und ich könnte. Und ich weiß, warum ich es nicht tue und warum ich manche Dinge zulasse, auch wenn ihr es nicht versteht und auch wenn es für uns schrecklich ist. Jesus stellt das fest. Er hat die Macht. Natürlich auch nachher im Sinne der Strafe für Menschen, die nur halbherzig ihm nachfolgen. Und er erkennt es an der Gemeinde in Bergamo, also in Pergamon. Bei euch ist der Thron des Satans. Das heißt, die Verfolgung und das, was an Schreckliches über euch kommt, hat bei euch sein Sitz, sein Zentrum. Und wir haben das ja schon ein bisschen gehört vom Bernd am Anfang. Man weiß nicht ganz genau, es war eine dieser zwei Kulte. Erstens war die Stadt voll von irgendwelchen Götzentempeln und der Zentrale war der Tempel des eben dieser Pergamon-Altar, der Asklepios, genau, Asklepios, ein anderer Name für Zeus eigentlich, der da geopfert wurde, aber auch viele andere, zum Beispiel Hermes oder Demeter oder so, waren Götter, denen da gehuldigt wurde. Und von diesem Heiligtum ging Verfolgung in die ganze Umgebung immer wieder aus gegenüber anderen, die nicht so geglaubt haben. Aber auch ab 29 vor Christus war dort das Zentrum des Kaiserkultes. Augustus, den wir kennen von der Weihnachtsgeschichte her, hat als Erster begonnen, sich zu verehren lassen und hat sich einen Tempel bauen lassen, sich und der Roma, in Pergamon. Da hat es direkt begonnen, 29 vor Christus, das erste Mal, mit eigenen Tempeldienern und so weiter. Und ab diesem Zeitpunkt mussten alle Römer den römischen Kaiser als Gott verehren. Das lief dann ungefähr so, dass die in eine Stadt kommen sind, wie hier jetzt in Durlach, hätten auf dem Marktplatz öffentlichen Altar aufgebaut. Und auf diesem Altar hätte jeder Bürger von Durlach antreten müssen, hätte opfern müssen und hätte sagen müssen, Domitian ist Gott zum Beispiel. Domitian ist Gott. Und wer das nicht getan hätte, wäre direkt bestraft worden, Gefängnis oder Schlimmeres bis zum Tod. Und dieser Kaiserkult hat eben seinen Ausgangspunkt auch in dieser Stadt Pergamon gehabt. Pergamon übrigens, dieser Name kommt vermutlich der Sage nach davon, dass dort das Pergament erfunden wurde. Nur so als Seiteninformation. Es heißt hier in Vers 13, und trotzdem hältst du ein Bekenntnis zu mir fest, obwohl von dir die Verfolgung ausgeht. Du hältst ein Bekenntnis zu mir fest, oder wörtlich steht da im griechischen Grundtext, du hältst ein Bekenntnis zu meinem Namen fest. Zu meinem Namen. Der Name von Jesus ist das Zentrale, an das wir glauben. Und er unterscheidet uns. In der vorigen Woche, als wir im Sportscamp waren, da merke ich es immer wieder in der Auseinandersetzung mit dem Hinduismus, dem Buddhismus oder dem Islam. Wir können über Gott reden, wir haben ganz schnell eine Einigkeit. Aber in dem Moment, wo Jesus ins Spiel kommt, wird es schwierig. Denn bei Jesus trennen sich die Geister. Oder auch in der Auseinandersetzung, sage ich mal, mit aus meiner Sicht lau gewordenen Menschen, die scheinbar christlich sind in unserem Land. Gott, okay, aber bitte komme nicht mit Jesus. Und diese Gemeinde hält fest am Bekenntnis zum Namen Jesu. Wenn ich mit den Schülern von der Schule in der Fußball-AG bin und alle paar Wochen mal ein Stück aus meinem besten Trainingsbuch der Bibel erzähle, dann spreche ich auch von Jesus. Und dann ist eine normale Reaktion ist so, bleib mir weg mit dem Scheiß Jesus. Wer will von dem Scheiß Jesus irgendwas hören? Lass uns lieber Fußball spielen. Normal, das ist ganz normal. Denn am Namen Jesu scheiden sich die Geister. Und Nun lobt Jesus die Gemeinde, dass sie festhalten an ihm in dieser schlimmen Zeit. Und er meint eine ganz konkrete Verfolgungszeit. Die Sage oder die Legende sagt, dass dieser Antipas im Jahre 92 nach Christus unter Domitian getötet wurde. Und der Johannes hat seine Offenbarung ja sehr spät geschrieben, Ende des ersten Jahrhunderts. Also es könnte nach 95 gewesen sein, vielleicht unmittelbar nachdem das passiert ist, damals in Pergamon. Und ich weiß nicht ganz sicher, ob dieser Name Antipas tatsächlich ein wirklicher Name ist oder einfach nur ein Platzhalter. Denn Antipas heißt, wenn man es übersetzt ins Deutsche, gegen alles. Ja, ihr Griechen unter uns, die ihr euch auskennt, gegen alles. Und so werden wir Christen doch manchmal wahrgenommen. Die sind doch gegen alles. Bei denen darf man ja gar nichts. Alles, was Spaß macht, ist verboten. Und die sind so eng. Wir werden manchmal verlacht, bekämpft, weil wir bei vielen Dingen nicht mitmachen können oder wollen, weil sie Jesus verleugnen würden. Ich will mal nur sagen, Dinge, die eine Herausforderung sind für uns. Sowas wie Vermischung mit allen möglichen esoterischen oder fernöstlichen Religionen haben bei uns Hochkonjunktur. Reiki, meditatives Yoga, anthroposophische Ansätze fürs Leben und so. Ach, das darf man alles nicht so eng sehen, ist doch halb so wild. Und wenn wir uns abgrenzen davon, wie schnell stehen wir in der Ecke? Da trifft uns pure Feindschaft. Aber Leute, wir sollten nicht vergessen, Jesus hat das scharfe, beidseitig geschliffene Schwert in seiner Hand. Er hat die Macht. Und deswegen lohnt es sich, ihm zu vertrauen und nur danach zu schauen, dass er uns lobt und dass er das gut findet, wie wir leben. Und ob die Gesellschaft, die uns umgibt, das toll findet, ob wir Außenseiter in unserer Abteilung oder in unserem Dorf sind, das sollte irgendwie sich hinten anstellen in unserem Denken. Wir wollen einfach den Namen Jesu bekennen. Und ich merke bei mir selber, wie schnell das passiert, dass ich dazu viel zu feige bin. Wie schnell passiert es, dass ich ja über Jesus nicht so exklusiv rede. So, ich rede mehr so von meinem Glauben und du hast deinen Glauben. Und ja, das alles so in einer ganz arg subjektivistischen Art und Weise. Und diese Supertoleranz, die den anderen akzeptieren muss, auch in meinem Denken Eingang gefunden hat. Und alles ist okay und du kannst glauben, was du Bock hast, ob es richtig oder falsch ist, ist dein Ding oder so. Jesus als den exklusiven Weg zu Gott, der ist ganz schnell dabei, dass wir den aufgeben. Weil es einfach nicht mehr passt. Weil es einfach irgendwie zu anstrengend ist. Dazu habe ich kein Recht, sagt die Bibel hier. Dazu habe ich kein Recht, Jesus als den exklusiven Weg Gottes zu Gott, zum Vater aufzugeben. Und Gott leidet darunter, wo wir das tun. Ob wir es nun auf der Ebene der Lehre tun oder vielleicht auch der Ebene des Lebens, wo unsere Ethik verschwimmt mit dem, was alle tun eben, ne? Und das ist der zweite Gedanke, den ich euch weitergeben will hier. Ah, hier ist übrigens noch der Pergamon-Altar, den ihr ab 2019 wieder in Berlin anschauen könnt. Gott leidet unter Patchwork-Glaube. Ab Vers 14. Doch einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Bileams. Bileam hatte Balak den Rat gegeben, die Israeliten zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit zu verführen und sie dadurch zu Fall zu bringen. Auch bei dir gibt es Leute wie Bileam. Es sind die Anhänger der Lehre der Nikolaiten. Ganz ehrlich, ich möchte mich da auch drunter stellen. Wie schnell passiert es, dass sich meine Vorstellung von Gott sich zusammensetzt aus lauter Patchwork-Flicken aus allen möglichen Ideologien und Vorstellungen und Religionen. Und eines davon, vielleicht mehr oder weniger, ist die Bibel. Und das, was Gott uns dort sagt über ihn. Und dann kommen alle möglichen Erfahrungen, die ich gemacht habe und Gedanken, die ich irgendwo gehört habe und Ideen und so. Und ich baue mir mein Ding so zusammen und sage so, das ist mein Gott. Und wir vermischen diese Gedanken, die Gott über sich selber hat, mit allem Möglichen, was wir so hören tagtäglich. Mit den jungen Moslems, mit denen ich zu tun habe hier jede Woche, da merke ich das andauernd. Die machen das andauernd. Wenn wir über Gott reden, dann merke ich, ihr Gottesbild ist gar kein islamisches, es ist viel christlicher eigentlich, als sie sich vorstellen. Aber wer bin ich? Ich erkläre ihnen natürlich nicht ihre eigene Religion, sondern ich versuche dann auf Jesus zu kommen. Aber sie leben in einer Kultur, wo das Gottesbild eben noch einigermaßen christlich gefärbt ist und das nehmen sie ganz klar auf in ihre Gottesvorstellung. Oder wie mir einer von denen mal erzählt hat, wo er mir so erzählt hat, wie er sich vor Geister und Dämonen schützt, das ist ja ein großes Thema im Islam auch. Und hat er gesagt, seine Mutter hat die ganze Wand daheim voll mit Zeug, das sie schützt. Und das sind Heiligenbilder und Fähnchen von christlichen oder islamischen Heiligen bunt gemischt. Hauptsache es hilft. Na, das kennen wir doch. Hauptsache es hilft. Hauptsache gesund. Was mich gesund macht, ist mir doch egal. Hauptsache gesund. Wie schnell vermischen wir das, was Gott über sich sagt und das, was wir für richtig halten. Und haben nur noch so einen Kuschelgott. Und Gott tut es weh. Es tut ihm wirklich richtig weh. Deswegen sagt Jesus hier, einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Er sagt es nicht böse, er sagt es so liebevoll und leidend. Er weiß, es ist so hart für diese Gemeinde auch unter der Verfolgung. Und sie leiden ja so viel und sie wollen ihm treu sein. Aber er kann es ihnen leider nicht ersparen. Er kann nicht einfach sagen, okay, komm, 90% passt, also reden wir nicht über den Rest. Sondern er sagt, nein, ich möchte ganz, dass du ganz mir nachfolgst. Und vielleicht ist es auch das Thema in deinem Leben. Ich sage mal, 95% bei dir passt. Du liebst Jesus über alles. Du möchtest ihm treu nachfolgen, aber da gibt es einen blinden Fleck. Und dann kommt Gott in dein Leben rein und sagt, hey, es tut mir leid, aber darüber müssen wir mal sprechen. Und du sagst, oh nee, guck mal, ansonsten stimmt doch eigentlich alles. Mein Lebenshaus ist doch auf Hochglanz poliert, das Zimmer kann man doch nächste Weihnachten putzen. Oder? Wie schnell sind wir in diesem Gedanken drin? Und er sagt, ihr duldet in eurer Gemeinde Menschen, die anderes lehren. Und ich sag mal, das ist schon etwas, was auch unser Thema ist, finde ich, dass weltliche Gedanken, andere Ideologien und Religionen in unser Glaubensleben reinspielen. Was ich für richtig halte, was ich denke über Gott. Und das muss man differenziert sehen, das kann man so oder auch so sehen. All das kann uns ganz schnell den Blick irgendwie verstellen für die Wahrheit Gottes. Und das ist übrigens ein Grund, warum Gott es uns auffordert, immer wieder in seinem Wort zu forschen und es tagtäglich darüber nachzudenken. Weil nur dann kann unsere eigene Gottesvorstellung immer wieder angeglichen werden an der Wirklichkeit Gottes, wie Gott wirklich ist. Wenn ich sage, okay, ich bin Christ, aber ich brauche eigentlich die Bibel ja nicht, weil ich kann so mit Gott reden den ganzen Tag. Das ist schon super, dass wir mit Gott reden können, das ist klasse. Aber wenn ich nicht weiß, wie Gott wirklich ist, woher weiß ich, dass meine Beziehung zu ihm auf dem richtigen Gleis ist? Deswegen brauchen wir immer wieder die Korrektur von der Bibel her, die uns sagt, okay, so bin ich. Damit ich nicht irgendwie meine Gedanken einfach mit reinmische und mir ein Bild von Gott mache, wie er wahrscheinlich ist. Oder auch nicht. Ich finde das klasse. Ich sage das jetzt mal, dieses Beispiel. Desmond, tut mir leid, wenn ich jetzt was über dich sage. Desmond ist ein nigerianischer Christ aus dem Süden Nigerias. Und er hat mir diese Woche erzählt, dass er mehrmals die Woche fastet, und das fand ich total beeindruckend. Warum? Er sagt, er fastet zum Beispiel montags, einmal von bis 3 Uhr nachmittags. Und er fastet deswegen, um diese Woche Gott zu schenken. Dass er sagt, Gott, diese Woche gehört dir. Die neue Woche hat begonnen, diese Woche gehört dir. Ich möchte Zeit haben jetzt für dich, und die Zeit nutze ich, die ich nicht esse, um in deinem Wort zu lesen, zu beten, um dir die Woche zu schenken. Und freitags fastet er auch bis um 3, weil das Wochenende voller Gefahren für Sünde ist, um sich vorzubereiten darauf. Was für ein Vorbild. Uns immer wieder zu eichen an Gott selber und sagen, Herr, bestimm du mein Denken. Veränder du mich und mein Denken über dich, dass ich nicht meine eigenen Gedanken über dich mache. Und dann nachher denke, ich wüsste, wer du bist. Den Irrlehrern hier wird vorgeworfen, dass sie die Lehre Bileams in die Gemeinde reingebracht haben. Und es wird erklärt, was es ist. Bileam, das war ein heidnischer Prophet im Alten Testament. Ihr könnt es nachlesen in 4. Mose 25. Als Israel durch das Gebiet der Moabiter reisen wollte, konnte Bileam dieses Volk nicht verfluchen, weil Gott es verboten hat. Aber er hat dem König Balak, dem moabitischen König, einen tollen Tipp gegeben, wie er das Volk kaputt machen kann. Er hat gesagt, schick deine Frauen hin. Die meisten Männer sind anfällig für Frauen. Und mit diesen Frauen kommt sexuelle Zügellosigkeit und kommt ein fremder Gott in dieses Lager und du wirst sie zerstören. Und das hätte beinahe funktioniert. Ein massives Strafgericht musste das aufhalten, ansonsten wäre Israel vom Weg abgekommen. Und Jesus sagt hier, die Nikolaiten in deinen Reihen sind genauso, die auf diesen beiden Ebenen, dem Götzendienst und der sexuellen Zügellosigkeit, die auf diesen beiden Ebenen die Gemeinde durchdringen und kaputt machen wollen. Wir wissen nicht viel über diese Nikolaiten, das ist schon fast die einzige Stelle, die von ihnen spricht. Irgendwie aber hat es mit diesen Themen zu tun. Ist alles nicht so wild zu sehen. Wir können das auch machen, was die anderen machen. Auch mach doch nicht so eine starfe Grenze. Sieh alles ein bisschen differenzierter. So ein bisschen von dem und zu dem, wie mal eine Lehrerin von mir gesagt hat, aus jeder Religion hole ich nur das Beste. Nur das Beste. So ganz denken wir nicht, aber wir sind manchmal in der Gefahr, vielleicht in diese Richtung zu denken. Ich möchte es mal an dieser Stelle ausdrücklich sagen, weil wir sprechen ja hier nicht so oft darüber. Sexualität im Sinne Gottes heißt immer Sexualität zwischen einem Mann und einer Frau in der Ehe. Etwas anderes gibt es in der Bibel nicht. Aber wir sind ganz schnell dabei, das auszuleiern in alle möglichen Richtungen. Vorwärts, rückwärts, an der Seite und mit allem Möglichen. Und ihr merkt es, wie unsere Gesellschaft durchdrungen ist von diesem Supertoleranz. Anything goes. Kein Problem. Kann jeder machen, wie er will. Und wir sprechen nicht so oft darüber. Deswegen will ich das doch als festen Nagel mal reinhauen. Und falls du anderer Meinung bist, können wir gerne mal darüber diskutieren. Ein Mann, eine Frau in der Ehe. Das ist die Vorstellung Gottes für Sexualität. Und damit ist alles andere per se ausgeschlossen. Gott will Klarheit. Gott will Ordnung. Und deswegen möchte ich lernen, dass ich immer mehr kompromisslos auch ihm nachfolge. Dass ich in meinem eigenen Leben das rausreiß, wo ich Kompromisse eingehe. Wisst ihr, es ist ja nicht so, dass ich da drüber stehe. Dass ich so denke, okay, du und ihr seid, habt ein Problem, aber bei mir ist es in Ordnung. Sondern ich bin ja so ein Typ, ich sage euch das jetzt, aber bei mir selber habe ich dauernd Entschuldigen, warum bei mir es nicht so ist. Denke ich, ja, gut, das muss man verstehen, ich stehe unter einem großen Druck und so und das ist ein bisschen schwerer und so. Die anderen haben es einfacher. Wisst ihr, wir entschuldigen uns dauernd gerne selber, warum bei uns man nicht so einen radikalen Maßstab anlegen kann und den nur bei der anderen anlegt. Und gerade wir Prediger sind in einer besonderen Gefahr, das zu tun. Uns selber zu entschuldigen und die anderen in die Pflicht zu nehmen. Lasst uns lernen, radikal auch in unserem Leben auszureißen, was Gott missfällt. Er möchte Klarheit und Ordnung. Und wir tun das. Ich möchte das tun, nicht weil ich es muss. Weil Gott sagt, mach das, du musst das, deine Pflicht oder so. Sondern weil ich weiß, dass es mir gut tut. Weil Gott die beste Idee fürs Leben hat. Er hat es erfunden. Und ich möchte das Leben so leben, wie er es erfunden hat. Denn er weiß, wie es am besten funktioniert. Und ich weiß, dass es mich letztlich zerstören wird. Dass es das Leben letztlich zerstört, wenn wir unser Leben nicht an den Maßstäben Gottes ausrichten. Und das ist in diesem letzten und dritten Teil der Gedanke, die Metapher des Krieges, die Jesus hier mit einführt, wo er sagt, dass es uns zerstört, wenn wir uns nicht nach Gottes Maßstäben unser Leben planen und bauen. Ich habe das mal mit dieser herausfordernden Überschrift versehen. Möchtest du Lohn oder Strafe? Was für eine blöde Frage. Wenn meine Kinder irgendwas verbockt haben, ne, sie haben irgendwie klare Regelübertretung und ich stelle sie dann vor die Wahl und sage, guck mal, jetzt habt ihr hier die Regel übertreten, möchtest du jetzt Lohn oder Strafe dafür? Also im Herzen haben sie das schon, ja, so, hey, ich möchte eigentlich belohnt werden dafür, dass ich was falsch gemacht habe. Das wäre der easieste Weg. Ich mache, was ich Lust habe und dafür werde ich noch belohnt. Aber im Grunde genommen wissen sie, dass es so nicht geht. Aber wir handeln manchmal genauso. Wir wissen eigentlich genau, was Gott in seinem Wort sagt zu bestimmten Themen. Und am liebsten möchten wir, dass Gott unser Leben noch segnet, obwohl wir wissentlich gegen seinen Willen handeln. Und denken, okay, aber Gott drückt ein Auge zu, lässt 5 gerade sein und passt schon. Da sind wir manchmal so naiv wie die Kinder. Gott macht die Regeln für das Leben. Gott macht die Regeln für den Glauben und nicht ich. Nicht ich mit meinen Vorstellungen. Und Gott ist hier unheimlich traurig über die Gemeinde. Und er muss das tun, was ein guter Vater oder eine gute Mutter tun muss. Bei Regelübertretung, sie muss ihr Kind auch strafen. Ich will das mal an dieser Stelle sagen, weil auch unsere Pädagogik ist seit der Frankfurter Schule in den 70er Jahren völlig kaputt gegangen in der Hinsicht, dass man Strafe immer nur als etwas Negatives sieht. Gottes Wort ist voll von diesem Gedanken, dass es zwar positive Bestärkung gibt und dass es wichtig ist, aber wenn trotzdem ein Regelbruch vorliegt, dass es eine klare Konsequenz hat im Leben. Es muss eine Konsequenz haben. Und ich denke, viel geht bei uns auch deswegen schief, weil wir uns das nicht mehr trauen. Viele Eltern sind verunsichert auch, Konsequenzen einzuführen für Regelbruch und machen eher so auf Augenhöhe mit dem Kind diskutieren. Ne? Zum Glück macht es Gott mit uns nicht so. Keines dieser schlimmen Dinge der biliamitischen Lehre der Nikolaiden ist in der Gemeinde in Pergamon so stark hervorgetreten, dass die Gemeinde davon verseucht war. Aber es gab Leute in dieser Gemeinde, die diesen Lehren angehangen ist. Und Jesus wirft ihnen vor, ihr duldet es, dass Leute daran festhalten. Ihr geht nicht mit ihnen ins Gespräch und sagt, hey, da stimmt doch was nicht bei dir. Da stimmt doch was nicht bei dir. Und sie dulden das, dass die einfach da sind und lassen denen ihren Platz in der Gemeinde. Und Jesus führt diese Kampfmetapher an. Er sagt, das ist ein Krieg. Entweder wir kämpfen dagegen an, dass solche Dinge in unserer Gemeinde Fuß fassen oder in unserem eigenen Leben, oder wir kämpfen automatisch gegen Gott und damit Gott gegen uns. Es gibt nur, das Leben ist ein Kampf. Ja? Entweder wir kämpfen auch um Reinheit und um Heiligung und dass unser Denken von Gott angeglichen ist am Wort Gottes, oder wir stellen uns automatisch gegen Gott. Gott ist eben kein Kuschelgott. Er liebt uns so sehr, er liebt die Gemeinde auch so sehr, dass er es nicht dulden kann, dass in unserer Mitte Menschen sind, die die Gemeinde verunreinigen mit Gedanken, die uns wegbringen von Gott. Sicher, wir alle sind auf dem Weg und keiner ist perfekt. Jeder von uns ist irgendwelche Zügellosigkeit oder in andere ethische Verfehlungen oder eben auch in dieses Religionsvermischsprech gehen miteinander. Dann können wir sagen, hey, bist du sicher, dass das passt? Dass Gott so denkt? Hinziehen, manchmal im Leben von Leuten in unserer Gemeinde. Und dann denke ich immer, oh Mann, mögen sie mich nicht. Dann sind sie beleidigt vielleicht. Und dann ist unsere Beziehung irgendwie kaputt. Und vielleicht muss dann Jesus zu mir kommen und sagen, ich habe aber einiges gegen dich, nämlich, dass du das duldest. Dass du das höher hängst, dass sie sich wohlfühlen und dass ihnen gut geht, als dass sie auf dem richtigen Weg mit Jesus sind. Und dann gibt es noch diese Verheißung von Jesus her. Er sagt aber, wenn du diesen Kampf eingehst, wenn du sagst, ich möchte ganz und gar Jesus nachfolgen, ich möchte das, was mich trennt und dieses ganze super falsche Toleranz in meinem Leben ausrotten und im Leben derer, die ich liebe in der Gemeinde, dann möchte Gott dich versorgen mit diesem verborgenen Manna, sagt er hier. Er will dich versorgen mit, dem werde ich von dem Manna zu essen geben, Vers 17, das jetzt noch verborgen ist. Das Manna war ja, die Bibelkenner unter euch wissen das, das Manna war ja diese Nahrung von Gott in der Zeit der Wüstenwanderung, wo Gott es jeden Tag runterregnen lassen hat, direkt vom Himmel auf die Erde, und die Israeliten mussten es nur auflesen und essen. Und sie waren versorgt für ihren Tag und am Wochenende sogar zwei Tage, dass sie sonntags nicht hinschaffen müssen. Und er sagt, wenn du mir ganz nachfolgst, konsequent, wenn du es möchtest, ich sage nicht, dass das Leben perfekt sein muss, aber wenn du es möchtest von ganzem Herzen, dann werde ich dir jeden Tag diese verborgene Nahrung zukommen lassen. Dann wirst du jeden Tag alles kriegen, was du brauchst. Dann wirst du jeden Tag von mir geistlich versorgt werden, dass du wachsen kannst und dass du leben kannst und dass du lieben kannst, so wie ich mir es vorstelle. Eine Nahrung, die vor den anderen Menschen verborgen ist, die niemand weiß, der sie nicht selber isst. Für die anderen Völker war das verborgen, Manna, nur Israel hat es gesehen, dass es es gibt. Und dann können wir beten, Herr Jesus, bitte, mach mich stark, nah bei dir zu bleiben, dass ich keine faulen Kompromisse eingehe, dass ich dich über alles lieb. Gib mir die Kraft für jeden Tag, alles, was dich zerstören will, aus meinem Herzen rauszureißen und es auch bei den anderen zu erkennen und liebevoll sie darauf anzusprechen und nicht zu feige zu sein. Und dann sagt Jesus hier noch, und dann will ich dir einen weißen Stein geben. Einen weißen Stein, wo ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Schwierig für die Ausleger, was das meint. Es gab Steine, manchmal so weiße Steine im Sinne des Freispruchs. Man hat ihm einen Stein überreicht mit seinem Namen, du bist nochmal davon gekommen, du bist freigesprochen. Oder es gab diese Steine mit Namen drauf als Einladung zu einer großen Party oder so. Und irgendwie ist es beides hier auch, dass Jesus sagt, du hast die Eintrittskarte für den Himmel gelöst, du bist freigesprochen vom Bösen. Wenn du wirklich ganz mit mir lebst, dann gehörst du zum Himmel, dann bist du ein Bürger des Himmels, du gehörst zu mir. Nichts kann dich mehr aus meiner Hand reißen. Du wirst in Ewigkeit bei mir leben und du bekommst die Gabe des ewigen Lebens. Und als Überwinder, das ist dieser Ausdruck, als Überwinder fließt uns die Kraft Gottes zu, das tägliche Manna, die Kraft aus dem Himmel, jeden Tag, wenn wir unseren ganzen Willen unter den Willen Gottes stellen möchten und uns nicht unser eigenes Bild von Gott basteln und alles und jedes stehen lassen können. Aber wenn wir mit faulen Kompromissen leben, dann wenden wir uns damit gegen Gott. Und das möchte ich in aller Deutlichkeit auch sagen, auch mir sagen. Wenn ich mit faulen Kompromissen lebe, wende ich mich gegen Gott und damit wendet sich Gott auch gegen mich. Und das ist eine ernste Warnung, die Jesus hier der Gemeinde zusagt. Ich komme zum Ende. Ich weiß, unsere Zeit ist sauschwer, eine sehr schwere Zeit, in der wir leben. Ein großer Teil der Christen wird verfolgt. Überhin 100 Millionen Christen werden verfolgt auf dieser Welt. Und sie sind immer in diesem Kampf. Wenn ich mich zu Gott stelle, hat es massive Konsequenzen. Und wir im Westen sind, ich sage mal, eingeschlafene Käsefüße im Glauben. Das ist unglaublich. Wie wie faul wir sind und wie bequem wir geworden sind und wie bei uns unser Denken von Weltlichkeit durchseucht ist und alles und jedes auf einmal möglich ist und wir vermischen die Sachen und wie es mal einer geschrieben hat, ein universaler Egalitarismus, so alles wurscht. Was juckt's? Hauptsache ich für mich und passt mit mir, mit Gott und so. Wir müssen vielleicht wieder richtige Toleranz lernen im Sinne Gottes. Toleranz heißt dulden. Die anderen dulden und einer ertrage den anderen in Liebe. Das ist Toleranz, aber nicht im Sinne von Goethe. Dass Toleranz heißt, ich muss alles akzeptieren, was andere glauben und tun und leben und es einfach stehen lassen. Die Bibel sagt hier, nein, es ist nicht alles gleich wert im Glauben. Gott ist der exklusive, also ausschließliche Schöpfer von Himmel und Erde. Nur er. Und Jesus ist der exklusive Weg zum Vater. Es gibt keinen anderen Weg als nur Jesus. Und die Bibel ist die exklusive Offenbarungsquelle Gottes. Es gibt keine andere normative, also das heißt normgebende Offenbarung als nur die Bibel. Deswegen haben die Reformatoren diesen Ausdruck Norma Normans geprägt. Das heißt, die Norm, die alle Norm irgendwie eicht oder normiert. An dem wird alles ausgerichtet, unser ganzes Leben, an dem Wort Gottes. Und daran geht kein Weg vorbei. Und die Ethik, die uns in der Bibel entgegenschlägt, also wie wir leben sollen, ob das jetzt nur im Bereich der Sexualität ist, aber wir können es auch auf alle anderen Lebensbereiche übertragen. Hier drin steht die Ethik und daran führt nichts vorbei. Das ist exklusiv und nicht jeder kann sein Leben leben, wie er Bock hat. Jeder muss sein Leben leben in der Verantwortung vor Gott, klaro. Aber dafür gibt es von Gott her klare Ideen, einen Plan Gottes auch für dein Leben. Und damit ist es eine klare Absage. Es ist nicht political correct, was ich sage heute morgens, tut mir leid, oder auch nicht. Es ist eine klare Absage gegenüber jeder falschen Toleranz, dass wir keine anderen Götter neben Gott haben, keine andere Moral als die der Bibel. Und dass Gott unser ganzes Denken, unser ganzes Leben, unser ganzes Sein prägen möchte und verändern möchte. Und ich sage euch, nicht nur die Christen, die in der Verfolgung stehen, wie eben im Norden von Nigeria oder in Syrien oder in Pakistan, die wir hier treffen oder aus Afghanistan oder so, nicht nur die sind in der Verfolgung, in der Gefahr, Jesus aufzugeben und sich irgendwie zu verstecken und anzugleichen, sondern gerade auch wir. Gerade auch wir, weil unsere Freiheit uns so sehr bequem macht, für die Wahrheit Gottes zu kämpfen. Und ich wünsche mir, das ist mein Gebet, dass Gott uns aufweckt aus dem Schlaf, dass wir ihm wieder kompromisslos nachfolgen können, als Einzelne und als Gemeinde. Amen.
Wir hoffen, was du gehört hast, war hilfreich für dich. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an Pastor Immanuel wenden unter email@immanuel-power.de.